Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute haben wir uns mit Hanumani Erika Lehmann getroffen und ich kann Ihnen verraten, was sie uns zu erzählen hat, ist eine spannende Geschichte. Lassen Sie sich überraschen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Hanumani, wir haben uns ja im Dezember 2017 in Prashanti kennengelernt, nachdem eine Freundin von dir mich auf dich aufmerksam gemacht hat. Und sie hat gesagt, dass du viel zu erzählen hättest.
Ja.
Nun bin ich natürlich auch neugierig geworden und ich danke dir erst einmal für deine Zeit. Also, dein Weg mit Sai Baba.
Ich habe zum allerersten Mal im Jahr 81, wie ich das Bild von Sai Baba an der Wand gesehen habe, bei meinem Ausbilder, das ist der Dr. Henner Ritter in Stuttgart, der hat da ein Bild hängen gehabt.
Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
Das war eine Ausbildung zur Atemtherapeutin. Ich habe als Kind eine Nahtoderfahrung gehabt und war dadurch schon immer auf der Suche. Die Erfahrung selber war verdrängt. Aber ich war immer auf der Suche nach Gott, nach Leben, nach Tod, warum und wieso. Ja. Und dann habe ich die Erfahrung nochmal erlebt in meiner Ausbildung. Da habe ich mich ein Jahr lang hingearbeitet an dieses Durchgehen durch den Tod. Man muss ja, um es wieder zu erleben, durch den Tod gehen. Ich habe aber Kinder gehabt.
Magst du uns von dieser Erfahrung ein bisschen mehr erzählen?
Das fing so an in den Atemsitzungen. Der Körper wurde kalt, die Energie wurde todmäßig. Ja? Und ich habe alles losgelassen, mein Haus, mein Besitz, mein Wissen, mein Körper. Und kam immer an den Punkt, wo ich meine Kinder hätte loslassen müssen. Und es ging nicht. Das hat sich ein Jahr hingezogen.
Wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt?
Die Viola war 15, ja. Und der Dominik, der war 6 und es ging einfach nicht. Und dann war ich aber nach einem Jahr so kirre, dass ich durchgegangen bin durch diese Erfahrung. Und diese Erfahrung, ich kann sie ja hier kurz schildern.
Bitte, ja.
Also das war so, ich war an dem Punkt, wo es darum ging, jetzt auch die Kinder loszulassen, weil ich wirklich fix und fertig war. In jeder Atemsitzung, die ich gemacht habe, ist dieser Prozess gelaufen. Dann war ich an dem Punkt, wo ich gewusst habe, wenn ich jetzt noch einen Schritt gehe, dann geht es nicht mehr zurück. Und dann habe ich zugestimmt, habe an Gott gedacht, so wie ich ihn damals verstanden habe. Und dann, also aus der Musik, die da lief, wurde ein Kanal. Das war ein Dröhnen, ja. Und ich bin durch diesen Kanal gegangen. Und ich war sofort in der Sonne. Also ich habe erkannt, dieses Licht ist die Sonne. Und dann habe ich im gleichen Moment, es gibt ja keine Zeit in dem Bereich, habe ich viele Sonnen gesehen. Und dann habe ich gesehen, die bilden einen Spiralnebel. Und ich war in völliger Einheit mit allem, was mir begegnet ist. Ich war das alles, was mir begegnet. Ich war die Sonne, ich war die Sterne, ich war der Spiralnebel. Ich war alles, was ich erlebt habe. Dann habe ich viele Spiralnebel gesehen. Und es war traumschön. Ich habe nicht mehr den Unterschied gespürt zwischen mir und dem, was ich erlebe. Ich war alles gleichzeitig. den Zustand kann man nicht beschreiben, den muss man wirklich erleben. Und dann war es so, da war dann plötzlich so ein Nebel, der war golden und so leicht beige. Und ich war dieser Nebel, der hat mich berührt und es war das Allerzärtlichste, was sich ein Mensch überhaupt vorstellen kann. Und aus diesem Nebel sind Lichter aufgetaucht. Und es hat ausgesehen oder gewirkt, diese Lichter werden geatmet. Also ich habe schon gedacht, es war vielleicht Gottes kosmischer Atem, der Universen erstehen lässt und wieder zurück, dass der Atem wieder zurückgeht. Das ist jetzt eine Interpretation. Auf jeden Fall, die waren gelb, die hatten ein Rosa, wie wir es auch hier sehen, und ein Blau, das etwas ins Grün spielt. Also ich glaube, dass es das Türkisblau des Herzens ist. Und ich habe gewusst, dass Gott alles atmet. Und das war, es gibt keine Worte dafür, für diesen Bereich. Mir wurde dann gesagt, das ist eine Sternenwiege. Und wie mir gesagt wurde, das ist eine, also es muss Gottes Stimme gewesen sein, die mir gesagt hat, das ist eine Sternenwiege. Er war ja dauernd bei mir, aber er war auch ich. Also ich kann nicht sagen, er hat mich begleitet, er war mich und ich war irgendwie er. Also es ist gar nicht zu beschreiben. Man kann es nicht beschreiben. Und wie mir gesagt wurde, das ist eine Sternenwiege, kam bei mir, Sternenwiege kenne ich nicht. Ich habe Spiralnebel gekannt, ich habe die Sonne gekannt. Also mein Verstand hat sich da wieder gemeldet. Der war vorher nicht da. Und in dem Moment, wie ich wieder gedacht habe, habe ich Angst bekommen. Und in dem Moment sind mir meine Kinder eingefallen. Und dann habe ich gesagt, ich will wieder zurück. Und dann habe ich 5 Beschwerungen annehmen müssen. Der Körper ist ja schwerer als die höchste Ebene. Das ist ja ganz klar. Und es waren die 5 Werte oder die 5 Elemente. Für mich sind die Werte die Eltern der 5 Elemente. Und dann lag ich wieder mit meinem Körper auf meiner Matte in Stuttgart in einer Atemsitzung. Und wie ich das nachher dem Henner erzählt habe, hat er mir Gott sei Dank gesagt, mal sofort ein Bild, du wirst es nicht mehr glauben, wenn dein Verstand wieder einschaltet. Und dann habe ich gleich ein Bild gemalt von dieser Erfahrung und die ist natürlich immer präsent bei mir.
Warum wolltest du diese Erfahrung nochmal haben? Weil die so schön war vorher? Oder was war der Grund, dass du unbedingt nochmal da durchgehen wolltest?
Es war ein Zwang. Ich konnte dem nicht ausweichen. Die Erfahrung hat sich mir aufgedrängt. Ja, das ging einfach nicht anders. Ich habe ja dadurch, dass ich diese Nahtoderfahrung hatte, habe ich früh gesucht. Dann habe ich bei den indischen Meistern geguckt. Mir ist dann auch Sri Aurobindo begegnet, so mit 18 etwa, habe ich angefangen, da Kurse zu machen an der Volkshochschule. Das war der Heinz Kappes, der diese Kurse gehalten hat. Der hat ja von Sri Aurobindo alle Schriften von Sanskrit in Deutsch übersetzt. Er ist 95 geworden, hat gesagt, ich kann nicht sterben, bevor ich alles übersetzt habe. Weil er gesagt hat, bis man sich in Sanskrit einarbeitet, das dauert.
Okay. Du warst also schon sehr früh auf der Suche nach Gott.
Ja, ich habe damals schon Gott gesucht, aber nicht gefunden. Meine Großmutter, die hat mir schon was über Gott gesagt. Nachdem sie mich in die Kirche mitgenommen hat und mir das gar nichts gesagt hat, ging sie immer mit mir auf den Friedhof. Und dann haben wir Gespräche über Gott geführt.
Weißt du eigentlich noch, worüber ihr im Einzelnen gesprochen habt?
Ja, sie hat gesagt, das Deutlichste, was ich in Erinnerung habe, da war es wohl Herbst, da wurden die Blätter so hellgelb, die Birkenblätter, hat sie gesagt, siehst du, da hat die Sonne reingescheint, siehst du, so ist es bei Gott und da schläft man und da ist es so golden. Das waren so ihre Bilder. Und damals, durch diese Atemerfahrungen, habe ich doch Gott angefangen zu wissen in mir, ja. Ich bin auch einem Weg gefolgt, bin dem Karma-Bar, also nicht persönlich begegnet, er war ja damals nicht im Körper, und habe vom Ole Nidal auch eine Einweihung bekommen, habe ich auch einen tibetischen Namen bekommen. Den Hanumani hat ja Sai Baba mehrmals bestätigt. Und mit dem Karma-Pa bin ich eine Weile, dem tibetischen Buddhismus bin ich eine Weile gefolgt, und ich habe aber gemerkt, das ist es nicht. Und dann, ich habe gedacht, ach, Sri Aurobindo, der sitzt immer auf seinem Stuhl, und habe ich gedacht, Erleuchtung muss ja ganz langweilig sein. Ich werde vielleicht doch mal zu diesem Sai Baba hinfahren, der gefällt mir vom Äußeren her schon besser. Habe ich gedacht, da ist bestimmt mehr los, als dass er nur auf einem Stuhl sitzt. Aber ich habe nichts unternommen. Und dann kam das Jahr 88. Und da hatte ich nachts einen Traum. Ich habe ja immer gebetet, habe gesagt, Gott, zeig dich mir. Ich brauche einen Nachweis über dich. Ja? Und da habe ich einen Traum gehabt. Da ist mir Gott erschienen.
Erzähl.
Und zwar, ich war im Traum auf einer S-Bahn-Station, und da fuhr die S-Bahn ein. Das sah aus wie die modernen Züge später, die dann später gebaut wurden, diese Schnellzüge. Auch so eine Spitze und ganz silbern. Und dann ging die Tür auf, nach links und rechts. Da stand ein Herr im grauen Nadelstreifenanzug. Der hatte lockige Haare, und die Haare waren aber kurz geschnitten. Und der sagte zu mir, ich bin Gott. Ich war ganz überrascht. Aber ich habe sofort gewusst, was er sagt, ist wahr. Ich habe gewusst, das ist Gott. Das hat einen Moment gedauert, diese Erfahrung. Die Tür ging wieder zu. Dann ging die Tür wieder auf. Und es wurde mir gesagt, ich komme, es wurde mir der Monat gesagt, es wurde mir das Datum gesagt, aber nicht das Jahr. Da komme ich an.
Welches Datum war das?
Das weiß ich nicht mehr.
Schade.
Das weiß man nicht mehr bei solchen Träumen. Auf jeden Fall ging die Tür wieder zu und die S-Bahn fuhr ab. Jetzt war es so, im Jahr 88 hat ein Klient von mir, der fernsehsüchtig war, meinem Sohn einen Fernsehapparat geschenkt. Und Fernsehen war bei uns verboten. Und jetzt, wenn ein Fernsehapparat geschenkt wird, was macht man dann als Mutter? Habe ich gesagt, okay, Dominik, aber ich entscheide, was wir gucken. Und dann im Sommer 88 saßen wir in unserem Fernsehzimmer, da waren Matratzen ausgelegt und da lief Terra X, da kam Indien. Und ich habe ja schon, selber aber schon gekannt von dem Bild, aber noch kein Wort gelesen zu der Zeit. Mein Sohn lag auf der Matte und hat gesagt, alle dürfen das gucken und das und das und die wissen Bescheid dadurch und ich muss Terra X gucken. Und es kam eine Sendung aus Indien, da saßen Yogis auf Nadelbrettern, andere haben sich eingraben lassen, einer hat sich da ein Messer durch die Backe geschoben und Dominik hat gesagt, es ist so langweilig. Und dann kam Sai Baba und hat aus dieser Urne Vibhuti materialisiert. Und mein 9-jähriger Sohn, noch nicht 9, 8,5-jähriger Sohn, von da liegen und nicht interessiert sein, stand er vor dem Fernseher und hat gesagt, das will ich sehen. Und da habe ich gedacht, na ja, gut, habe ich gesagt, vom Sai Baba, da habe ich schon mal was gehört, wir können ja mal hinfahren. Aber in der Zeit war gerade unsere Ehe brüchig und wir haben also getrennt gelebt. Zu der Zeit war halt eine finanzielle Knappheit da. So, jetzt kam der Herbst und da war dieser Traum.
Der Traum war nach dem Film mit Baum.
Der Traum war nach dem Film. Der war im Oktober. Und dann fast gleichzeitig kam ein Heiler in mein Haus und ich hatte zu der Zeit durch Überarbeitung oder viel zu viel getan, eine Bindehautentzündung. Die war schon 1,5 Jahre da. Und der Heiler hat zu mir gesagt, du musst mal diesen Winter, aber nicht nur 14 Tage, sondern mal 3-4 Wochen irgendwo hinfahren, wo es heiß ist. Und
lass mich raten.
Ja, und da habe ich gedacht, naja gut, mein Sohn möchte Sai Baba sehen. Ich habe mich auch schon für ihn interessiert und habe angefangen, mich zu erkundigen. Bei einer Ursula in Stuttgart, die hat immer gesagt, ja wunderbar, fahren Sie hin, es ist alles prima. Ich war noch nie im Ausland. Also es war alles ganz neu. Ich bin einmal von Stuttgart nach Berlin und nach Berlin nach Stuttgart geflogen.
Na immerhin, ne?
Ja, das war alles, was ich hatte.
Doch auch schon 500 Kilometer.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und habe ich gedacht, ich weiß überhaupt nichts über diesen Sai Baba. Aber der Dominik will ja auch hin und ich will ihn ja auch mal. Ich könnte ja da mal Urlaub machen und da 4 Wochen sein, irgendwie mal gucken. Und dann hat mir die Ursula einen Herrn Weiermann gesagt in Stuttgart, dass der Gruppenreisen macht und dass die dann günstiger sind.
Kennen wir alle Herrn Weiermann?
Und dann habe ich überlegt, ja, aber das Geld habe ich nicht. In dem Moment klingelt es draußen an meiner Gartentür. Und der Postbote steht draußen. Er sucht eine Frau Lehmann, hat gesagt, bin ich. Dann hat er gesagt, haben Sie einen Ausweis? Und ich gesagt, wie kommen Sie dazu? Ja, wenn Sie die 10.000 D-Mark wollen, die ich hier habe für Sie, dann müssen Sie mir einen Ausweis zeigen. Also weil das halt krisig war mit meinem Mann und mir, haben wir unser Wochenendhaus verkauft. Habe ich gedacht, also das ist ein Zeichen. Renn zum Telefon, ruf Herr Weiermann an, es war Ende November. Ich habe dann auch schon überlegt, wann könnten wir denn fliegen, der Dominik und ich werde mit der Schule sprechen, damit er mit kann. Viola hat kein Interesse gehabt, die große Tochter. Dann hat Herr Weiermann gesagt, ja, liebe Frau, jetzt ist Ende November, jetzt gibt's keine Flüge mehr an Weihnachten nach Indien. Das ist ganz ausgeschlossen. Und da habe ich gesagt, also Herr Weiermann, da wollen wir hin. 2 Personen, da wollen wir zurück. Und wenn es klappt, gut, wenn es nicht klappt, auch gut. 2 Tage später waren die Tickets in meinem Briefkasten. Und zwar genau an diesem Tag hin und an diesem Tag zurück. Und dann habe ich später in der Gruppe, die sich da gebildet hat, habe ich gehört, 2 Frauen hätten genau da abgesagt. Auf jeden Fall. Jetzt war ich ja völlig unerfahren. Ich habe gewusst, ich muss nach Bombay, dann muss ich in einen anderen Flieger steigen und dann muss ich in Bangalore nach einem Babu fragen und der wird mich dann hinbringen. Das war alles, was ich gewusst habe. Ich bin mit dem Dominik dann noch zu seinem Globus gegangen, habe gesagt, jetzt gucken wir uns mal die Distanz genau an, die wir da fliegen. Guck mal, da liegt Indien, hier sind wir. Ja, super, hat der Dominik gesagt. Dann kamen wir zum Flughafen. Und da waren 15, also mit uns 15 Leute von Weiermann. Und da war eine Frau, die hat gesagt, sie würde gern 15 orange-rote Bänder nähen, damit neue nicht verloren gehen. Ich habe nicht gewusst, man muss von einem Flughafen zum anderen. Ich habe gar nichts gewusst, gar nichts. Wie ich im Flugzeug saß, habe ich gedacht, wie wenn ich aus einer Narkose erwache. Also ich habe gedacht, hä, da sitzt mein Kind und da sitze ich. Wir fliegen nach Indien. Was ist los? Also das war wirklich, bloß der orange-rote Bändel hat mich getröstet. Dann war diese Geschichte mit anderem Flughafen. Dann hießen alle Babu. Dann hat mich jemand in sein Taxi eingeladen, sonst wäre ich also glatt zusammengebrochen nach dieser langen Reise, wenn man das nicht kennt, gell? Und dann kamen wir hier an im Ashram. Ja. Und dann kamen wir in Schett und mein Sohn hat sich umgeschaut und hat gesagt, hier bleibe ich nicht.
Klare Ansage.
Ja, dann sind wir in die Kantine gegangen, hat mein Sohn gesagt, hier esse ich nichts. Dann hieß es im Ashram, also er muss als fast Neunjähriger mit auf die Frauenseite. Dann hat er gesagt, da gehe ich nicht mit hin. Dann ist doch dieser kleine Kerl die ganzen 4 Wochen auf die Männerseite gegangen mit seinem Sitzkissen, wenn er nicht auf den Bäumen mit einem Freund, den er kennengelernt hat, rumgeklettert.
Da gab es ja die Halle noch gar nicht.
Es war 88. Also es war schon betoniert, das war vielleicht das erste Jahr, aber man hat noch auf Sand angeleint. Ja.
Und nur ein kleines Mäuerchen und ringsherum waren Bäume und Büsche.
Ja, ganz genau so war es. Ja, auf jeden Fall, das hat sich dann gegeben mit Dominik, ja. Also dann habe ich von Weitem diesen Herrn angeguckt, da in Orange, und habe gedacht, na ja, gut, gehe ich rein. Dann war ich in Line 7 und habe ihm erstmal gewinkt. Und er hat zurückgewinkt.
Klar, neue Gäste empfängt man freundlich.
Ja. Am nächsten Tag saß ich in Line 2. Sai Baba kam aus dem Tempel, lief so rum und kam dann auf die Frauenseite zu, wo ich auch saß. Und ich habe angefangen zu heulen. Und mein Herz hat gesagt, ich bin da. Ich konnte nicht aufhören zu heulen. Aber ich habe gesagt, was ist denn das? Ich bin da, wo bin ich denn dann, wenn ich da bin? Also mein Verstand hat immer noch rumgemacht, aber ich habe gewusst, ich bin da. Ich habe nur geheult. Den ganzen Dasein über habe ich nur geheult. Nächster Tag, ich saß in Line 1. Sai Baba kam raus, dann war er dort und habe gesagt, das passiert mir nicht mehr. Dann lief er ein paar Schritte, ich habe wieder geheult. Ich habe wieder gewusst, ich bin da. Ja.
Und dein Sohn, was hat der gesagt?
Der hat nichts weiter gesagt, das war alles normal für ihn. Auf jeden Fall habe ich mich völlig verliebt in Sai Baba. Ja, auf jeden Fall ging es dann dem Abschied zu und ich habe gedacht, also ich will hier eigentlich gar nicht mehr weg. Ich muss das Kind wieder in die Schule bringen. Ich kann ja nicht hierbleiben, es geht nicht. Also anderthalb Wochen am Mittwoch, bevor die Abfahrt war, kam diese nette Frau auf mich zu und hat gesagt, weißt du, dass der Herr sowieso, ich weiß nicht, Sandweiß oder Islop, weiß ich nicht, einer von beiden, wird nächste Woche einen Vortrag halten am Freitag. Und ich habe gesagt, ach weißt du, ich will mich jetzt nur auf Sai Baba konzentrieren, also ich glaube nicht, dass ich einen Vortrag sehen will. Am Freitag kam diese Frau wieder auf mich zu und hat gesagt, weißt du, dass der sowieso heute Abend einen Vortrag hält für die Deutschen, die morgen nach Hause fahren? Ich sage, was? Ja, morgen fahre ich ja nach Hause. Ja, da muss ich ja hin. Und er hat, also der Herr, was ich weiß es nicht mehr, welcher von beiden es war, hat also Geschichten erzählt über Sai Baba. Und dann hat er gesagt, jetzt wird seine Frau noch erzählen, wie sie zu ihren Ohrringen kam. Also sie hat diamantene Ohrringe bekommen und hat erzählt, während sie mit Sai Baba beim Essen saßen und sie die Ohrringe bekommen hat, hat er draußen Darschein gegeben. Also er saß beim Essen und hat gleichzeitig draußen Darschein gegeben. Und dann haben ihr die Ohrringe natürlich sehr gefallen. Da hat sie zu Sai Baba gesagt, kann ich die vielleicht anprobieren? Da hat Sai Baba zu ihr gesagt, ja, aber careful, they are very, die sind sehr kostbar. Also sehr valuable. Und dann hat sie sie schätzen lassen, das waren 9 Karat Diamanten, die Ohrringe. Das war die Geschichte, also, und er wollte es eigentlich damit abschließen. Und dann hat er plötzlich gesagt, ach, ich glaube, Sai Baba will, dass ich noch eine Geschichte erzähle. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Da habe ich selber nicht glauben können, dass ich richtig höre. Und ich weiß nicht, hat er Washington oder New York gesagt. Auf jeden Fall hat ihm Sai Baba gesagt, er soll in einer dieser Städte zu einem Bahnhof gehen. Und Sai Baba würde ankommen. Hat er gedacht, Sai Baba hat gesagt, bevor Indien nicht in Ordnung ist, gehe ich nicht ins Ausland. Das war wohl zur Zeit der Abrüstungsverhandlungen, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, also bevor ich einen Fehler mache, fahre ich lieber hin. Also er ist zu dem Bahnhof gefahren, zu diesem Bahnsteig, der genannt wurde. Und dann hat er Folgendes erzählt. Der Zug fuhr ein, die Tür ging auf, da stand ein Herr in einem grauen Nadelstreifenanzug mit kurz geschnittenen Haaren. Und es war Sai Baba. Und Sai Baba hatte eine Aktentasche in der Hand. Er stieg aus dem Zug, ging über den Bahnsteig, sprach kein Wort, stieg in den anderen Zug, der dort schon stand, wieder ein und fuhr dann nach einer Weile wieder ab. Und ich habe immer noch nichts, den Zusammenhang zu dem Traum nicht erfasst. Aber auf jeden Fall saß ich da und war sehr traurig, weil ich wusste, ich fahre morgen ab. Und dann war es so, dann hat dieses Paar plötzlich angefangen zu singen in Englisch. Ich kann jetzt die Worte nicht mehr genau sagen, aber in Englisch war die Bedeutung, hab keine Angst, Sai Babas Liebe begleite dich. Und die 200 Leute haben alle angefangen zu singen, hab keine Angst, Sai Babas Liebe begleite dich. Und ich habe geheult. Ich saß da und habe geheult.
Das vergisst man nie, ne?
Nee. Auf jeden Fall nach einer Weile bin ich auch aufgestanden, rausgegangen und habe in den Himmel geguckt und die Sterne gesehen. Damals war ja das alles noch, die Sheds waren da, aber nicht die Häuser, ne? Und es war alles noch Sand und habe in den Himmel geguckt und die Sterne gesehen und peng. in dem Moment habe ich mich an den Traum erinnert, dass sich Sai Baba mir schon vorgestellt hat und gesagt hat, ich bin Gott. Aber er kam im grauen Nadelstreifenanzug. Aber ich habe noch 2 Jahre gebraucht, bis mein Verstand endlich Ruhe gegeben hat. Obwohl die Liebe nie aufgehört hat. Die Liebe wurde immer stärker, immer stärker. Ja, das ist diese Geschichte von meiner ersten Begegnung mit Sai Baba. Ja.
Ja, und dann bist du jedes Jahr wiedergekommen. Hattest du mal ein Interview?
Ich hatte 5 Interviews.
Erzähl.
Ja, also das erste Interview, das möchte ich erzählen. Das war, also Sai Baba hat mich dann, er saß da in seinem Sessel, wie er uns nach hinten gerufen hat, unsere Gruppe, und hat gesagt, what do you want? Also körperlich, seelisch, also er hat alle Ebenen genannt, die es gibt. What do you want? Und mir ist alles Mögliche durch den Kopf gerasselt, ich konnte aber nichts sagen. Allerdings hat mich eine Frau, die Nonne war, und dann aber, ich weiß nicht, ob sie Nonne geblieben ist, die hat mich ein paar Tage vorher gefragt, wenn wir ein Interview kriegen würden, was würdest du denn wollen? Dann habe ich gesagt, also mein Sohn ist gerade schwierig, da hätte ich gern Hilfe. Da war er vielleicht 12, 13. Dann möchte ich gern eins werden mit Sai Baba und dann hätte ich gern eine Mala. Auf jeden Fall. Er hat gesagt, what do you want? Also so, mit ausgebreiteten Armen. Ich hätte jetzt da alles wollen können, aber mir ist nichts eingefallen in dem Moment. Und dann hat er so weggeguckt wieder und hat sich mit jemand anderem beschäftigt. Und dann kam mein Sohn. Und ich denke an meinen Sohn, er dreht sich mir zu. Und dann hat er gesagt, vergiss alles, was war, gib mir alles. Und dann hat sich völlig alles verändert. Und dann, weiß ich gar nicht, habe ich das gesagt, dass ich eins werden will mit ihm. Ja, ich glaube, das habe ich ihm gesagt. Und dann hat er mir gesagt, ich soll Soham atmen. Und das hat er mir vorgeatmet. Hat er gesagt, so, ganz hoch. Ham. Und das Ham war immer das zärtlichste Ham, das man sich vorstellen kann. Und wieder so ganz hoch. Ham. Und das hat er mir eine Weile vorgeatmet. Er war so zauberhaft immer. Also so die Nähe, es ist, weißt du, Gott, das Göttliche als dieses gigantische alles sein erfahren und dann ihn zu erleben, wie er jedes Detail, ja, wo war, jetzt bin ich?
So haben.
Ja, und dann haben wir die Nachbesprechung, ich habe alles wieder vergessen. Und da hat mich diese Nonne angesprochen und hat gesagt, du, ich fand es so wunderbar, wie er dir alles gegeben hat, was du dir gewünscht hast. Obwohl ich nichts sagen konnte, hat er mir alles gegeben, was ich gewünscht habe. Und dann war noch eine Geschichte, wie wir dann in den anderen Raum kamen. Da sollte ein Bild von uns gemacht werden. Und er hat uns dann platziert, er stand hinter mir. Und dann habe ich immer überlegt, also das ist Sai Baba, das bin ich und das ist sein Fuß. Also das konnte ich noch denken. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn das sein Fuß ist, dann kann ich ihn ja mal anfassen. Und dann habe ich, wuff, die Hände auf diesen Fuß. Und ganz lang habe ich die Hände drauf gehabt und habe mich drauf gelehnt. Und er hat nichts gesagt. Und dann habe ich zu ihm hochgeguckt. Er hat nicht reagiert. Und es war meine Muttergeschichte, die da sicher ein Stück weit geheilt wurde. Also er hat mir seine Mütterlichkeit gegeben, seine mütterliche Liebe. Und ja, ich hatte auch nach diesem Buch gefragt, ob ich dieses Buch schreiben soll. Und da hat er gesagt, yes, yes. Yes, yes. Ja, so ganz bestätigend, yes, yes. Und dann habe ich die Bestätigung gehabt, ich soll dieses Buch schreiben.
Tom fragt Gott.
Ja, warum sind die Menschen auf der Erde?
Es ist ja gar kein Buch im herkömmlichen Sinn, sondern es ist eigentlich ein Bilderbuch mit ein paar Texten, ne?
Ja, es ist ein Bilderbuch mit ein paar Texten. Da ist so viel Weisheit in diesem Buch. Und es ist so, dass ein Hund Merlin, ich habe auch einen Hund Merlin gehabt, dieses Kind bekleidet hat. Und es war ein Kind, das wollte alles wissen. Das wollte wissen, warum, wo geht denn die Farbe hin, wenn die Blätter die Farbe wechseln, ja? Und über die Wolken wollte er Bescheid wissen. Und er wollte alles erforschen, ja. So, das ist, und er war so neugierig wie der Thomas, der auch alles ganz genau in der Bibel, der auch alles
also
ganz
der, genau. Der, der ungläubige Thomas.
Er wollte alles erforschen. Und so war dieser Tom. Er wollte auch wissen, warum schlagen denn die Kinder sich und so weiter. Und die Mutter war sehr klug, hat immer kluge Antworten gegeben. Und dann ist aber, wie abends die Antwort kommen sollte, warum machen die Kinder das und das, kam er nach Hause und der Hund war aber gestorben. Und dann im Traum nachts hat er so eine Wiese gesehen, auf der diese Blätter wirbeln. Die er ja wissen wollte, wo gehen denn die Farben hin? Oder warum wissen die Vögel, wann sie ein Nest bauen müssen? Oder warum weiß der Hund, wann ich aus der Schule komme? Und da hat die Mutter gesagt, sie wissen es alle mit ihrem Herzen. Das Herz sagt immer zur richtigen Zeit, was das Richtige ist, hat die Mutter darauf geantwortet. Und hier begegnet er dann einem Herrn, der leuchtet und sich vorstellt als Gott.
Hat aber keinen Nadelstreifen an.
Nee, er hat ein weißes Hemd an.
Ja, also eindeutig das Hemd, was Swami zu Weihnachten immer angehabt hat.
Das ist auch eindeutig Swamis Figur. Und dann nimmt er ihn mit durch diesen Kanal. Und das ist praktisch meine Nahtoderfahrung, wie er ihn durch diesen Kanal mitnimmt. Da gibt es auch einen Baum, er geht auch in den Paradiesgarten mit Gott. Und Gott erklärt ihm auch, dass man in den Werten leben soll und dass die Konsequenz eben sonst zurückkehrt.
Du bist sehr gesegnet, ne?
Ja, ich bin sehr gesegnet. Ich habe so viele Geschichten mit ihm erlebt und auch Träume gehabt. Er hat mich so gesegnet. Ja, ich kann nur dankbar sein. Dankbar, dankbar, dankbar. Und auch konnte auch über meine Arbeit so viel weitergeben dann. Ja, es sind viele Klienten sind dann hergereist und sind Seidevotis geworden, ohne dass ich viel, die haben sich einfach irgendwann interessiert.
In dem Buch sind wunderschöne Bilder, die du selbst gemalt hast. Die Farben leuchten, als wäre es die Sonne selbst. Schade, dass man das im Hörfunk nicht sehen kann.
Ja, ich fing an, die Idee zu haben, ein Buch zu schreiben über meine Arbeit zunächst. Das Buch beinhaltet die Basis meiner Arbeit. Und das, die Basis meiner Arbeit ist, sind die Lehren von Sai Baba.
Für Kinder in verständlicher Sprache verpackt.
Ja. Die Idee zu dem Buch, wie ich es dann tatsächlich am Schluss geschrieben habe, war, dass Kinder nicht vergessen sollen, wer sie sind. Weil Kinder wissen, wer sie sind, wenn sie kommen. Ja. Und das, die Idee zu dem Buch ist, Kinder sollen nicht vergessen, wer sie sind. Und Eltern sollen sich möglichst erinnern, wer sie sind. Und eine Idee haben, wie man mit Kindern umgeht. Also das ist so in Ansätzen auch in dem Buch drin. Und dann war wieder ein Interview, da waren wir zusammen mit einem Italiener drin. Da habe ich wieder nicht alles mitgekriegt, was gesagt wurde. Und er hat dann hinterher zu mir gesagt, du, das war so toll, dass Sai Baba deine Arbeit gelobt hat und dass er auch nochmal gesagt hat, dass du das Buch schreiben sollst. Ich gesagt, was hat er gesagt? Das war in den 90er Jahren. Da haben wir nochmal zwei Interviews gehabt. Dort hat er mich dann auch zum ersten Mal nochmal nach meinem Namen Hanumani gefragt. Auf jeden Fall kam von Sai Baba dann die Botschaft, dass Hanuman Gott sein Herz gegeben hätte. Und dann hat er gesagt, Hanumani, mit einer solchen Liebe. Und das war einfach ganz arg schön. Ich habe damals auch gefragt über Genmanipulation. Was können wir tun? Also ich war ganz aufgeregt, dass da Gene manipuliert werden von Menschen. Gell? Habe ich gedacht, was wird da ein Seelenchaos entstehen, wenn Gene manipuliert werden von Menschen? Dann hat er gesagt, I bless. Und mehr hat er nicht dazu gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, was können wir denn tun? Dann hat er den Finger gehoben und hat gesagt, I bless. Und ich habe dann später gedacht, was er nicht segnet, wird auch nicht geschehen. Und dann hat er auch über meine Arbeit gesprochen. Was ich denn arbeite, dann habe ich gesagt, ich bin Psychotherapist. Dann hat er gesagt, hä? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich versuche mir zu helfen und ich versuche anderen zu helfen. Und dann hat er gesagt, ja, help people, good girl. Das war so ein ganz lehrreiches Interview. Und da war eine Freundin von mir mit dabei. Das war die Edeltraut. Er hat uns gesagt, er wird uns noch einmal sehen. Und er wird uns eine Kette machen. Und dann haben wir überlegt, wenn er uns eine Kette macht, wer kriegt die dann? Also wir haben dann schon, tun wir die abwechselnd tragen oder geben wir sie uns gegenseitig immer mal wieder? Auf jeden Fall. Wir waren dann in Buddha Party. Auf jeden Fall wurden wir eingeladen zu diesem Interview, zu dem letzten Interview im Jahr 2001. Das war dann das Nachfolgeinterview, das er uns in Whitefield versprochen hatte. Dort war er übrigens Krishna. Er hat immer gelacht. Und dann hat er auch Vibhuti materialisiert und wollte mir ein Papierchen geben. Und da habe ich das schon gegessen gehabt und war im ganzen Gesicht verschmiert. Und er hat so lachen müssen. Und er hat meine Hände genommen und ich habe die ganze Zeit seine Hand gehabt. Jetzt komme ich wieder in den Zustand von damals und kann kaum denken.
Das ist jetzt Zeit. Eine kleine musikalische Pause für dich.
Im Januar 2001 war dieses ganz besonders wichtige Interview. Und es war wirklich ganz wichtig, weil er noch einmal mich gefragt hat nach meiner Arbeit, was er ja schon in Bangalore gemacht hat. Und da hat er gesagt, mir gesagt, good work, good girl. Und hat gesagt, I give you, when you come next time, I give you work in the new hospital. Und dann habe ich gesagt, in your new hospital? Da hat er gesagt, nein, in unserem Hospital. Also wann next time ist, weiß ich nicht. Und dann habe ich auch wieder nach diesem Buch gefragt. Und ja, wieder yes, yes. Ja, wieder dieses Buch. Und dann hat er nach meiner Adresse gefragt. Und dann habe ich ihm meine Adresse gesagt. Ich habe 12 Jahre in Frankreich gewohnt, habe ich ihm genau die Adresse gesagt, Telefonnummer und alles, Internetanschluss, alles. Fax habe ich ihm gesagt. Und dann ist was ganz Eigenartiges passiert. Er hat gesagt, ich soll ihm meine Adresse aufschreiben. Und dann habe ich gesagt, ja Swami, ich hab doch gar kein Pen. Sai Baba stand auf von seinem Stuhl, ging in den Nebenraum und hat einen Pen gebracht. Und dann hat er ein Papier auf den Boden geworfen, ein Kuvert, und hat gesagt, schreib. Und dann habe ich mich hingesetzt auf den Boden und habe angefangen zu schreiben. Und dieser Kugelschreiber hat nicht funktioniert. Der hat 2-3 Striche gemacht. Es war ein schwarzer Kugelschreiber. Sind alle gekommen und haben versucht, diesen Kugelschreiber zum Schreiben zu bringen. Sai Baba stand da und hat sich in aller Gemütsruhe angeguckt. Hat nichts gesagt, die ganze Zeit, während wir uns so bemüht haben. Dann habe ich schließlich gesagt, Swami, it doesn't work. Sai Baba nimmt diesen Kugelschreiber, geht in den anderen Raum und bringt einen anderen Kugelschreiber. Dieses Mal war es ein roter Kugelschreiber, der auch rot schrieb. Hab 5, 6, 7 Buchstaben geschrieben, dann hat dieser Kugelschreiber nicht mehr geschrieben.
Das ist halt ein typisch indischer Kugelschreiber.
Ja, es hat eine Bedeutung.
Ja, na, das ist klar, ein kleiner Scherz. Aber das kennt man ja hier von den Kugelschreibern auch.
Ja, auf jeden Fall. Nichts ging. Swami, it doesn't work. Sai Baba nimmt den Kugelschreiber, geht in den anderen Raum und bringt einen neuen Kugelschreiber.
Den dritten.
Einen dritten Kugelschreiber. Das war aber kein Kugelschreiber. Das war ein weißer Stift mit einer weißen Mine. Und das nimmt man eigentlich zum Tintenkillen, solche. Dann hat er gesagt, nimm, this one works. Und dann habe ich den genommen, habe angefangen zu schreiben. Der hat smaragdgrün geschrieben. Die Mine ist weiß geblieben und dieser Kugelschreiber hat smaragdgrün geschrieben. Und ich habe meine Adresse in smaragdgrün geschrieben. Und dann hat Sai Baba das hochgenommen, hat vorgelesen und dann hat er zu mir gesagt, keep it, also keep the house, behalte das Haus. Ja, weil es war nicht einfach in Frankreich. In Frankreich werden die Saidevotis ja, wurden zu der Zeit ziemlich angegriffen. Dann hat er gesagt, ja, also wir sollen jetzt nach vorne kommen. Und hat er gesagt, komm, I'll give, ich werde etwas geben. Und dann sind wir also rausgegangen und saßen da wieder an unseren Plätzen. Da waren auch ganz viele Italiener. Ach, da ist auch noch was ganz Schönes passiert mit den Italienern. Soll ich das noch sagen, obwohl es vorher ist?
Na klar.
Das war was ganz Besonderes. Die Italiener waren laut. Und dann, wie Sai Baba kam, hat er gesagt, die Italiener zurück an die Wand. Und es waren, glaube ich, ganz reiche Leute, die da waren. Eine große Gruppe. Dann hat er sie zurück an die Wand. Dann hat er gesagt, noch mehr zurück an die Wand. Und dann mussten sie noch zurück an die Wand. Und dann sind sie fast an der Wand geklebt, alle miteinander. Und waren sie natürlich still, weil vorher haben sie nur geschwätzt. Und dann hat er gar nichts gesagt, dann hat er nur gelächelt und hat mit seiner Hand eine Feige materialisiert. Also für mich kam diese Feige direkt aus dem Paradies. Auf jeden Fall hat er sie gebrochen und hat die Italiener mit den Feigen gefüttert. Das war die Geschichte, die vorher noch passiert ist. Und dann waren wir also draußen, wieder an unseren Plätzen, und dann hat er uns so angelächelt, so ganz verschmitzt, und hat seine Hand kreisen lassen. Und dann hat er die Hand hochgehoben und da hat er mit etwas geklappert. Wir haben dann gedacht, ah ja, das wird jetzt die Kette sein. Und dann hat er hups so gemacht und hat zwei gleiche Ringe gehabt. Zwei. Bei mir waren da 13 Stufen, man hat ihn mal reparieren müssen.
Erklär mal den Ring, weil wir haben ja kein Fernsehen hier.
Das ist ein goldener Ring mit einem großen Diamanten.
Also so ein bisschen wie so ein Siegelring von der Form her.
Ein Achteck. Und zwar, ich habe mal in einer Klosterkirche ein achteckiges Fenster gesehen und habe gedacht, ist das ein schönes Fenster? Und habe innerlich gedacht, ach Swami, wenn ich mal einen Ring bekomme, dann könnte er ruhig achteckig sein. Und so ist er achteckig.
Ein Riesenteil.
Ja, und die Edeltraut hat einen bekommen, der ist aber glatt. Aber sonst ganz identisch, ganz genau gleich groß. Und diese Schwupps, wie er die gehabt hat, beide. Und dann hat er mir den Ring angesteckt. Und dann hat er gefragt, ob er mir gefällt. Und natürlich war ich hell entzückt und habe gesagt, oh, es war mir wunderschön, wunderschön. Und dann hat er gefragt, sitzt er? Dann habe ich gesagt, ja, korrekt. Da hat er gesagt, not correct. Hat den Finger hochgestreckt und hat gesagt, perfect. Und dann hat er der Edeltraut ihren angesteckt. Und dann hat er erst gesagt, she is your sister. Und dieser Ring hat dann noch eine Nachfolgegeschichte gehabt. Da kam Sai Baba in einem Traum zu mir in mein Haus und hat das Haus von oben bis unten geputzt. Und dann hat er wieder diesen Ring, den ich immer von jeder Person anfassen ließ, hat er den Ring mir von der Hand gezogen und hat ihn ganz sorgfältig geputzt, draufgehaucht und hat ihn mir wieder an den Finger gesteckt.
Ach, süß.
Ja.
Schöne Geschichte.
Ja, das war einfach ganz arg schön. Ja.
Danke.
Ja, vielen Dank, dass ich das erzählen durfte.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir wieder am Ende unserer heutigen Sendung mit Hanumani Erika Lehmann. Schön, dass auch Sie wieder dabei waren. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Ihre Evelyn Seliger.